Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schaufel.
Ja, vielen Dank, Herr Hossel. Vier Gipfel in der türkischen Metropole Istanbul. Die Staats- und Regierungschefs aus der Türkei, Russland sowie Frankreich und Deutschland kamen dort zusammen, um über wichtige regionale und internationale Themen zu sprechen. Bislang, Herr Hossel, hatten wir ein Gipfel in diesem Format nicht gehabt. Zunächst möchte ich Sie deshalb dazu fragen, wie kamen diese vier zusammen?
Das ist auch klar, wie das gelaufen ist, allerdings nur, wenn man, wie soll man sagen, nicht sich auf westliche Medien verlässt. Deren Berichterstattungspolitik ist inzwischen kaum noch zu begreifen. Ja. Wir schauen einmal, ich will das jetzt vorne wegschieben, ich will das nicht verlängern, aber wir haben am Freitag von neuen Sicherheitsberater im Weißen Haus, ich nenne ihn immer Unsicherheitsberater, weil er immer ein bisschen, ich will mal sagen, durchgeknallt ist, der John Bolton, ja, haben wir eine offizielle Bestätigung, dass das Weiße Haus für Anfang 2019 offiziell den russischen Präsidenten Putin in die USA eingeladen habe. Das ist eine gewaltige Nachricht. Die ist aber den westlichen Medien, soweit sie mir hier erreichbar sind, auf den ersten Blick gar nicht zu entnehmen. Das ist eine interessante Nummer. Wir haben ganz lange Berichte bei Spiegel Online über die Aufkündigung des INF-Vertrages. Nichts dazu. Jetzt kommen wir zu unserem schönen Gipfel. Den wollte Russland schon lange Zeit. Das sollte eigentlich vor einem Monat stattfinden. Dieses Treffen in diesem Format. Und das wurde nicht kommentiert, dass es nicht stattfand. Es wurde auch kaum gesagt, dass es jetzt einen Gipfel gab. Es gab so kleine Vorabberichterstattungen, die war aber, ich will mal sagen, wenige Zeilen lang. Und Hintergrundinformationen gab es nicht. Und alles, was ich darüber in Erfahrung gebracht habe, musste ich mir zusammensuchen. Zum Beispiel haben die eben die israelischen Medien vor kurzem, das habe ich jetzt vorgestern für meinen Wochenaufsager gemacht am Freitag, haben die israelischen Medien schon berichtet, wie sich der Verfassungsrat zusammensetzt, nämlich 50-50-50. Interessante Geschichte. Kann man darauf eingehen, obwohl ich jetzt wahrscheinlich unser Interview im Frage hintereinander zerstöre, aber das ist einfach mal wichtig zu gucken, wie geht das denn nach draußen? Und nach draußen ging also schon vor zwei Tagen, dass 50 Personen dieses 150 mannstarkens oder personenstarken Verfassungsrates von Syrien bestimmt werden, von der syrischen Regierung. 50 Personen sollen von der Opposition bestimmt werden. Das hat inzwischen auch die Opposition, soweit sie in Russland Vertretung hat, bestätigt. Und 50% sollten von den Vereinten Nationen berufen werden. Interessante Kiste. Also diese Art Dinge erfahren wir also wirklich nur ganz am Rande. Und jetzt also dieser Gipfel findet nun tatsächlich statt. Kein Wort davon, wie die Vorgeschichte genau ist, kein Wort davon, warum das jetzt dann doch stattfindet zu diesem Zeitpunkt und auch keinerlei Bezugnahme, und das ist interessant. Wir hatten uns darüber unterhalten zu dem Friedensvorstoß des französischen Präsidenten Macron, der ja in westlichen Medien weitgehend unterdrückt worden ist. Da hatte Macron in zwei Reden zu Hause vor den Botschaftern und dann in Finnland bei einem Staatsarbeitsbesuch, hatte der vorgeschlagen, dass man eine neue europäische Sicherheitsarchitektur bastelt, mit Russland als Partner, aber auch mit der Türkei und dem Iran. Und diese Art Themen sind doch grundlegend wichtig. Aber dieser Friedensvorstoß hat in den Medien praktisch nicht stattgefunden. Er ist also im Bewusstsein der Menschen gar nicht vorhanden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Spiegelberichterstattung anschaue über diesen Gipfel, dann sehe ich hier, dass Herr Erdogan zitiert wird. Und jetzt kommt dieser Nachsatz. Hieß es in der vom türkischen Präsidenten Erdogan verlesenen Abschlusserklärung des Gipfels. Aha. Sagt der Journalist, es gibt also eine gemeinsame Erklärung aller vier zum Abschluss des Gipfels und Herr Erdogan als gastgebender Staatspräsident trägt die vor. Oha, Das ist etwas Besonderes, ist deswegen etwas Besonderes, weil da sehr verschiedene Kräfte zusammenkommen. Und da wäre es durchaus möglich, dass die sagen, nein, ich gebe eine eigene Erklärung ab. Also dies ist ein echter diplomatischer Durchbruch, dass vier so verschiedene Personen sich da auf eine Gipfelerklärung einigen. Keinerlei Würdigung, jedenfalls nicht in deutschen oder englischen Medien. Ich habe hier die New York Times vor Augen zu dem Thema. Auch eine rudimentäre Berichterstattung, mit anderen Worten, darf nicht. Kartelle wollen nicht, dass darüber intensiv berichtet wird, wie eine so wichtige Einigung auf eine gemeinsame Erklärung, die auch noch dem Frieden dienen soll, von diesen vier Mächten unterschrieben wird. Hochinteressant.
Hossel, erzählen Sie uns etwas über diese Erklärung, die Sie als eine Einigung bezeichnet haben.
Ja, das ist ganz gut, das mal zu lesen auch. Ich habe hier also Spiegel Online vor mir. So soll ein Verfassungskomitee geschaffen werden. Wir wussten das schon aus Israel. Warum veröffentlicht Israel sowas vorher? Vermutlich will es damit Uneinigkeit säen. Das ist aber nur begrenzt gelungen. Sowas lässt man nämlich nicht vor einem solchen Gipfel heraus. Normalerweise, und wenn die Teilnehmer das in ihren Medien nicht erklären und aus ihren Regierungserklärungen auch nicht durchblicken lassen, dann wollen sie nicht, dass das vor dem Gipfel rauskommt, und Israel hat wieder mal gestört. Das ist nur so ein Punkt. Dann kommt, der politische Prozess solle in syrischen Händen liegen und von Syrien geführt werden, heißt es in dem Kommuniqué, auf das sich die Türkei, Russland, Frankreich und Deutschland einigten. Gefördert werden soll er von den Vereinten Nationen. Ja, jetzt wäre es natürlich schön, man hätte mal diese 50-50-50-Aufteilung hier auch gebracht. Ja, denn das ist ja wohl ein bisschen mehr als eine Förderung. Ja, Förderung heißt vielleicht, wir bezahlen die Flugkosten oder sowas. Oder wir stellen Räumlichkeiten bereit, damit sich Leute treffen können. Oder wir setzen unser Gewicht ein, damit Menschen, die teilnehmen sollen, Reisefreiheit bekommen, soweit das notwendig ist. Solche Dinge. Aber wenn die UNO 50, also ein Drittel der Teilnehmer selbst bestimmt, das ist ja etwas ganz anderes. Weiter geht's. Am Ende dieses Prozesses müssten freie und allgemeine Wahlen stehen, an denen alle Syrer teilnehmen könnten, auch die im Ausland Lebenden, sagte Bundeskanzlerin Merkel. Sie sprach von einer großen Verpflichtung, dass weitere humanitäre Katastrophen nicht passieren. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes in diesem Zusammenhang. Staats- und Regierungschefs bekräftigen zugleich die Notwendigkeit, die Waffenruhe in der syrischen Provinz Idlib zu bewahren. So, und jetzt kommt eine Erdogan-Zitat, was er vorgetragen hat aus einer gemeinsamen Abschlusserklärung. Betone die Bedeutung einer dauerhaften Waffenruhe und unterstreiche die Notwendigkeit, den Kampf gegen Terror fortzuführen. So, das ist ein krasser Widerspruch, nicht wahr? Entweder man hat Waffenruhe oder man hat eine Fortführung des Kampfes gegen Terror. Und das ist in der Provinz Idlib entscheidend, weil da nämlich die Terrortruppe HTS ganz klar erklärt hat, dass sie weiterkämpfen will. Sie will sich nicht dazu entschließen, ihre schweren Waffen abzugeben. Sie will sich nicht in einen Friedensprozess einlassen. Das ist wirklich interessant. Und damit müsste dann der Krieg weitergehen. Wir können also gespannt sein, wie damit umgegangen werden soll. Aber dass eine Waffenruhe hält, das wird vermutlich so eine selektive Waffenruhe sein, wo man sagt, aha, da wo HTS bewaffnete Kommandos hat, da wird gekämpft. Und wo die das nicht haben, da kann dann eben Ruhe sein, was dann vermutlich bedeuten würde, dass Menschen, die in einem Gebiet leben, wo HTS-Kräfte sind, dann tatsächlich auch versuchen müssen, dieses Gebiet zu verlassen, wenn sie ihr Überleben sicherstellen wollen. Und das wird HTS vermutlich, wie man diese Kämpfe leider kennt, versuchen zu verhindern. Und das machen die mit aller radikaler Gewalt.
Herr Hossel, Sie sagten gerade, da würde auch in dieser Erklärung bekräftigt, dass der Waffenstillstand in Idlib sichergestellt werden muss. Dazu sagte aber der syrische UNO-Botschafter Ibrahim al-Jafari, sein Land ist entschlossen, Idlib von Terroristen zu räumen. Das bedeutet, dass dort weiterhin gekämpft wird.
Das ist genau das Thema. Das passiert auch. Es wurde also im Süden der Provinz Idlib bombardiert, wurde also beschossen mit Artillerie und so weiter. Das haben die syrische Armee, die von Damaskus geführte rechtmäßige syrische Armee, hat das unternommen. Syrien kämpft einen schwierigen Kampf an dieser Stelle, weil ja auch die Souveränität des Landes eindeutig untergraben wird, wenn plötzlich die UNO ein Drittel eines Verfassungsrates bestimmen soll in der Zusammensetzung, der dann die künftige Verfassung vorlegen soll als Entwurf. Ich meine, die Frage ist natürlich immer noch, ob nachher Syrien gezwungen werden kann, das, was dieser Verfassungsrat erarbeitet, auch als Verfassung anzuerkennen. Aber natürlich heißt es so schön, während den Anfängen. Also was hier tatsächlich passiert, ist, wie soll man sagen, mit Fragezeichen zu versehen. Nun möchte also Frau Merkel auch, das hat sie ja gesagt, dass die im Ausland lebenden Syrer abstimmen können sollen. So, jetzt stellen wir aber Folgendes fest. Diese Syrer leben in großen Zahlen, insbesondere übrigens in Deutschland, in Ländern, die eindeutig verfeindet sind mit der rechtmäßigen syrischen Regierung. So, unter deren Gewalt leben jetzt also Flüchtlinge. Wie viel Freiheit verspüre ich denn, wenn ich so ein syrischer Migrant in Deutschland oder in Italien oder sonst wo bin, wenn ich jetzt abstimme, dass ich tatsächlich das sagen kann, was ich gerne möchte? Kann man überhaupt, ich frage mal ganz provozierend, kann man als syrischer Migrant überhaupt für Assad stimmen? Geht das? Das ist für mich gar nicht sichergestellt. Ich finde es sehr erstaunlich, dass tatsächlich das Ausland um Syrien herum bestimmen möchte, wann eigentlich solche Abstimmungen stattfinden. Und da würde ich doch bei einem dermaßen vom Krieg zerrissenen Land, wo alles so durcheinander ist und man weiß, dass alle möglichen Länder Interessen haben in Syrien, dass man dann sagt, dann warten wir doch lieber, bis alle zu Hause sind und bis einigermaßen Ruhe und Ordnung eingekehrt ist und wählen dann. Das scheint aber irgendwie nicht geplant zu sein. Wie es nun genau geplant ist, weiß ja auch kein Mensch. Und gesagt kriegen wir das auch nicht. Weder von den Medien natürlich, noch von irgendwelchen Analysten oder so und schon gar nicht von den beteiligten Regierungen. Da nehme ich mal alle in die Pflicht. Das ist die Situation heute. Interessant ist aber auf der anderen Seite, dass der Sochi-Gipfel zwischen den Präsidenten Putin und Erdogan, auf dem ja dieses Verfahren zur höchsten Alarmierung der Russen, wir haben uns ja darüber unterhalten, wie gespannt Putin und Lavrov auf diesem Gipfel waren, wie die Flitzebogen, das muss also sehr schwierig gewesen sein, als eben klar wurde, dass Russland sich tatsächlich hinter diese türkische Position steckt, dass eben bis zum 14. Oktober, so war es glaube ich, die schweren Waffen abgegeben sein müssen und da muss eben eine entmilitarisierte Zone von 15 bis 20 Kilometern Breite geschaffen werden, um dieses Gebiet, das sich etwa deckt mit der Provinz Idlib und solche Dinge. Das hat jetzt dieser Gipfel unterstützt, diese Erklärung ist diplomatisch und politisch und taktisch sehr interessant. Aber im Prinzip schafft das ja für Syrien noch gar keine Klarheit, wie es weitergeht.
Herr Hostel, Iran wurde zu diesem Gipfel nicht eingeladen, obwohl das Land in Syrien eine wichtige Rolle spielt. Was sprach sich dagegen? Warum wurde der Iran dazu nicht eingeladen?
Ja, das finde ich auch ganz verständlich, dass der Iran nicht eingeladen wurde. Schauen Sie mal, da sind ja drei Präsidenten oder Regierungschefs dabei, nicht Erdogan, Frau Merkel und Macron. Und die sind alle drei hoch aggressiv unterwegs in Sachen Syrien mit Unterschieden. Und der Iran hält seit einigen hundert Jahren Frieden und greift niemanden an. Da ist das schon ein Problem, wenn man plötzlich so eine Friedensmacht in so einen Terrorgipfel kriegt. Ja, das war jetzt blanke Ironie, nicht wahr? Aber eine traurige im Prinzip. Der Iran hätte natürlich hier an den Verhandlungstisch geführt. Der Iran ist ja ganz nebenbei bemerkt der weitaus älteste Verbündete der rechtmäßigen Regierung in Damaskus. Die Russen sind ja relativ spät dazu gekommen. Die hatten zwar immer Interessen da, Aber einsetzen tun sie sich wirklich für diese Dinge erst seit wenigen Jahren. Und das sind alles Themen, die hier auf dem Gipfel dann nicht so richtig stattfinden. Hier muss also im Prinzip Russland auch iranische Interessen mitvertreten. Tut das auch in bestimmten Rahmen, aber wie weit, das ist interessant, da hat es ja auch schon Vorstöße gegeben, wie weit sich denn iranische Militärberater zurückziehen müssten aus Syrien. Da wird sogar genau nachgemessen, wie viel Waffen liefert denn der Iran zur Unterstützung der syrischen Truppen und solche Dinge. Interessant, das sind eigentlich Dinge, die zwei souveräne Staaten, nämlich Syrien und Iran, miteinander frei vereinbaren können müssten. Plötzlich kommen andere Länder, insbesondere die, die da widerrechtlich Soldaten haben, die USA zum Beispiel, oder einen Großteil ihrer Schlapphüte, also der Agentenbevölkerung wie Deutschland, oder kleine Elitekommandos wie Frankreich, kommen auf die Idee, sie hätten eine genaue Meinung, wie Syrien und Iran sich zu verhalten hätten. Das ist alles ganz offen gestanden nicht wirklich ernst zu nehmen. Das sind doch keine Mächte, die Positives im Sinn haben.
Hossel, was ist nun dabei herausgekommen? Sie sagten, dass Sie eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht haben. Aber was ist darüber hinaus?
Darüber hinaus ist eben zum Beispiel beim Treffen von Frau Merkel mit Macron herausgekommen, man wollte gegenüber dem Mordfall Khashoggi und in der Politik gegenüber Saudi-Arabien jetzt eine gemeinsame Position einnehmen, weil Macron ja vorher gesagt hätte, also ein Stopp der Waffenlieferung, das sei ja ein Gerücht. Während die Deutschen klar gesagt haben, dass sie alles erstmal auf Halt setzen und alles prüfen. Auch genehmigte Verfahren werden erstmal geprüft und werden gestoppt. Auch Dinge, die zur Auslieferung bereit sind, sollen erstmal gestoppt werden. Aus Frankreich also dazu gar nichts. Jetzt haben sie immerhin mal erklärt, dass sie sich einigen wollen. Aber das geneigte Publikum hat nicht einen Satz dazu erfahren, wie sie sich denn einigen wollen. Wird jetzt Deutschland auch sagen, das ist ein Gerücht, so wie Frankreich? Oder haben sie sich irgendwelche Fristen oder politischen Stichpunkte gesetzt, nach dem Motto, wir halten die Waffenlieferungen an, bis der politisch Verantwortliche genannt und bestraft worden ist, sowas, wir wissen nichts. Aber das betrifft ja gar nicht Syrien. Was Syrien betrifft, das ist vielleicht noch einmal wichtig, sich das anzugucken. Der Sochi-Gipfel, der hat ja vorgesehen, dass die entmilitarisierte Zone geschaffen wird. Das wird ausdrücklich betont, dass man das unterstützt. Erdogan betont im Anschluss produktive und aufrichtige Gespräche. Deutschland und Frankreich könne am Astana-Prozess teilnehmen. Wir wissen ja, wir haben einen Genfer Friedensprozess und diesen Astana-Prozess. Das ist deshalb interessant, weil die beiden eigentlich konkurrieren. Und wenn es Russland hier gelungen wäre, eine Tür aufzumachen, dass die europäischen Führungsmächte Deutschland und Frankreich in Astana teilnehmen, das wäre allerdings, wie soll ich sagen, ein Punktgewinn gegenüber Washington, das ja diesen Dingen demonstrativ fernbleibt, sich hier nicht konstruktiv einbringt und immer bloß Beobachter schickt. Das ist wichtig, dass man so etwas auch betrachtet, dass dieser Astana-Prozess, der letztlich in der Hand von Russen und Türken gemeinsam steckt, dass der hier sich für Europa öffnet. Priorität der Gespräche sei gewesen, sagt dann Erdogan noch, die Waffenruhe in der Region Idlib zu erhalten. Und er hat dann die Drohung wiederholt, das ist jetzt die türkische Seite, dass die Türkei weder an der türkischen Grenze oder an den türkischen Grenzen noch in Syrien Terrororganisationen dulden werde. Und der Spiegel schreibt ganz offen, er bezog sich damit unter anderem auf mit den USA verbündete kurdische Milizen in Syrien. Naja, was heißt kurdische Milizen? Das sind PKK-nahe, das sind Terrormilizen, um es klar zu sagen. Und hier werden die schön geredet in einer Weise, das ist ja, wie soll man sagen, das hat ja die Grenze zur Lüge weit überschritten. Wir schauen aber auch mal, was die New York Times dazu sagt. Dass im Prinzip, also sehr ähnlich wie der Westen, also wie Europa hier berichtet, wie der Spiegel berichtet, da geht es tatsächlich nochmal darum, dass sie auch sagen, man hat verhindern wollen, oder die Türkei hat auch verhindern wollen, dass weitere Millionen Flüchtlinge in die Türkei strömen und dann möglicherweise weitergehen nach Europa. interessant, wer möchte das verhindern, wer ist da nicht so aktiv? Und dann kann man auch sagen, dass hier ein gemeinsamer Druck aufgebaut wurde. Wir zählen auf Russland, einen sehr klaren Druck auf das syrische Regime auszuüben, das ja den Russen sehr klar sein Überleben verdankt. Das ist also der französische Präsident Macron. Ja, hier spüren wir wieder so ein bisschen diese Kartell-Rothschild-Handschrift. Auch das ist ja leider eben so zu subsumieren. Und im Prinzip wird nochmal wiederholt in der New York Times, was auch gesagt wird, dass man also unbedingt bei Sotschi bleiben möchte und dass dieses Regime für Idlib, dass man versucht also zu trennen, die aufgabebereiten Milizen von denen, die auf keinen Fall aufgeben wollen, so wie HDS, dass das auf jeden Fall bestehen bleibt. Und dann eben, dass sich alle aussprechen für das Verfassungskomitee, auch das wird wiederholt und bekräftigt. Erdogan hat gesagt, so bald wie möglich, vor dem Jahresende, soweit ist auch der Spiegel einig, aber auch die New York Times schreibt nicht, wie sich dieses 150-Mitglieder-Komitee dann aufteilen soll. Ah ja doch, hier ein Drittel von der Regierung, ein Drittel durch Oppositionsgruppen, alles nicht spezifiziert, man weiß es nicht. Es gibt ja auch russlandnahe Oppositionsgruppen, muss man auch so sagen. Und er sagt auch, berichtet auch, dass tatsächlich Damaskus nun wünscht, dass die Vereinten Nationen helfen beim Erstellen der Verfassung, aber möchte nicht, dass die UNO ein Drittel dieser Mitglieder dieses Verfassungskomitees stellt. Das immerhin berichtet in dieser Klarheit die New York Times. Sehr nah beieinander. Also kann man davon ausgehen, dass dieses Medienecho einigermaßen abgesprochen ist. So sieht es tatsächlich aus.
Herr Horzel, was bringt dieser Gipfel dem Land Syrien? Ist es so ein Beitrag oder soll damit das Land befriedet werden? Inwieweit überhaupt solche Gipfel nützlich sein könnten für die Beendigung der Krise in Syrien?
So, wenn man das wertet, dann sagt man, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Erfolgreich ist es gelungen, Europa klarzumachen, dass seine Interessen von den USA nicht vertreten werden. Die USA erscheinen hier isoliert, weil tatsächlich die Europäer sich plötzlich zu interessieren scheinen oder nicht ausschließen, dass sie am Astana-Friedensprozess teilnehmen, weitergehen als Genf, also das als US-dominiert gilt, weil die USA eben auch die UNO dominieren. Es ist einigermaßen klar, dass überhaupt nicht festgelegt ist, wie das mit diesem Verfassungsrat weitergeht. Denn im Moment streitet man sich ja noch um die Titel. Lassen Sie mich das so darstellen. Wenn die US-beherrschte UNO ein Drittel des Verfassungsrates stellen, wenn tatsächlich die legitime Staatsregierung von Syrien selbst nur ein Drittel festlegen darf, dann ist ja eigentlich nichts wirklich klar. Denn wer sind denn diese 50 Oppositionellen? Klar ist aber eines. Es ist in Syrien der tatsächliche große Machthaber Russland und niemand sonst. Das ist eindeutig. Der Iran hat hier Militärberater, er steckt tief im Land drin, eng verbündet mit der Hisbollah-Miliz. Das ist eine große Kraft, ohne die möchte Russland sich in Syrien auch nicht engagieren. Aber was das jetzt bedeutet für diese Zusammensetzung dieses Verfassungsrates, ist vollkommen unklar. Wenn der bis zum Jahresende tatsächlich seine Arbeit aufnehmen soll, dann wird aber hinter den Kulissen noch gewaltig gekämpft werden. Und tatsächlich hat man geradezu hektische Aktivitäten, übrigens auch unter Einbeziehung des Iran. Sehr interessant, ich glaube durch den stellvertretenden Außenminister, der hier auch mit den Russen geredet hat. Und mit den Türken zusammengekommen ist. Und da gibt es ganz, ganz viele wichtige, kleinere und größere Gespräche im Hintergrund dieses wichtigen Gipfels. Der Gipfel hat eindeutig zu politischen neuen Möglichkeiten geführt, dass Europa sich konstruktiver verhält, als die USA das bisher wollen. Eines ist auch klar, wenn jetzt die USA anfangen, in Syrien aufzurüsten, wenn die also plötzlich mehr Truppen schicken wollten, das sind ja alles Dinge, die da auch diskutiert werden und wo es auch Ideen gibt, ganz klar umrissene schon, dass man das machen möchte, wo es eben auch schon die budgetisierten, also mit Geld bestückten Planungen fürs nächste Jahr gibt, dass man eben einen kurdischen Terrorstaat direkt an der Südgrenze der Türkei einrichtet, auf syrischem Gebiet, das ist ja alles schon festgelegt, das steht jetzt plötzlich ein bisschen in Frage, weil auch der türkische Präsident Erdogan vor dem Gipfel schon erklärt hat, wenn der Gipfel anders nicht geräumt werden kann, dann würden die Türken das machen. Entschuldigung, wenn Manbij, die Stadt in diesem geplanten kurdischen Terrorstaat, wenn die nicht geräumt würde, dann würden die Türken das tun. Die haben das ja schon ziemlich erfolgreich in Afrin gemacht und haben sich auch gar nicht in Hektik bringen lassen, sind langsam vorangerückt, haben auch erhebliche Verluste übrigens einstecken müssen. Nebenbei gesagt, darunter ja auch Panzer deutscher Fertigung. Mehrere Leopards wurden da abgeschossen von den abrückenden kurdischen Kräften oder von wem auch immer, CIA unterstützt, Sonderkommando unterstützt, wer weiß das alles. Aber diese ganzen Auseinandersetzungen stehen der Region noch bevor. Also der Gipfel, ein Schritt in die Richtung, der Frieden ungewiss, ganz eindeutig. Aussichten bestärkt, aber ungewiss, wie es weitergehen soll, weiß man nicht. Es wird entscheidend sein, stützt Russland die jetzige Regierung Assad, geht man tatsächlich so weit in einer solchen extremen Zerrissenheit und Flüchtlingssituation, die Syrer ihren Präsident wählen zu lassen oder über eine Verfassung abstimmen zu lassen. Das kommt mir alles extrem unsolide vor. Dagegen kann man sich nur wehren. Das ist eine Entsouveränisierung Syriens, wenn so etwas stattfindet.
Vielen Dank, Herr Hostel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorken.